Liebe Gemeinde, es freut mich, dass ich an diesem Sabbatmorgen hier bei euch sein darf und dass wir uns als adventistische Christen, als Menschen, die auf die Wiederkunft Christus hinleben und uns freuen auf das Anbrechen einer neuen Lebensrealität, dass wir uns heute Morgen genau mit solch einem Text auseinandersetzen können. Siehe, ich mache alles neu. Wie komme ich auf den Text? Es ist die Jahreslosung, die von der Bibel, vom Schweizerischen Bibelgesellschaft auch rausgegeben wird. Viele Kirchen orientieren sich an diesem Jahresmotto. Es gibt auch ein, zwei Gemeinden in unserer Vereinigung, die sich dieses Jahresmotto jeweils nehmen von der Losung. Und es ist aber auch ein Motto, das sich unsere Kirche gegeben hat für diese Kirchenevangelisation One Voice 27. Und da möchte ich euch ganz kurz etwas dazu sagen. Es ist nämlich die Idee unserer Kirche, der Weltkirchenleitung, dass wir im September 2027 global als Adventisten in dieser Welt Christus als den Heiland und unseren Erlöser und den Messias bezeugen. Und dass wir das alle tun mit besonderen Aktivitäten im September im nächsten Jahr, 27, weil man sagt, oder man geht davon aus, das Jahr 27 nach Christus war das Taufdatum von Jesus und jetzt ist 2000 Jahre seit der Taufe Jesu. Das wäre so ein bisschen die Herleitung, warum 2027. Das ist die Vision unserer Kirchenleitung und wir haben uns auch in der Vereinigung gesagt, da wollen wir uns anschließen. Und man hat als Motto für diese Evangelisation hat man eben dieses Wort genommen, All Things New. Also siehe, ich mache alles neu. Und ich möchte heute Morgen am Sabbat ein bisschen mit euch darüber nachdenken, weshalb dieses Motto so relevant ist. Es klingt wie ein netter Bibelspruch, den man sich vielleicht mal auf ein Kärtchen schreibt und sich gegenseitig vielleicht schenkt, vielleicht zu einem bestimmten Anlass und man freut sich darüber, klingt schön, tut vielleicht auch gut, aber vielleicht haben wir uns gar nicht so bewusst gemacht, wie existenziell diese Aussage ist, auch für unser Hier und Heute, vielleicht gerade auch in einer Welt, die im Moment wieder unter Bombenregen liegt. Wir kennen die Situation, wir haben Geschwister aus der Ukraine, nach wie vor Krieg dort. Wenn man in zerbombten Gegenden ist und dann dieses Wort hört, siehe, ich mache alles neu, dann hat das eine ganz andere Relevanz. Ich habe in uns meinem Hauskreis eine Frau, ein bisschen jünger als ich, eine Geschwister, wie auch immer, eine was ist die weibliche Form von Glaubensfrau? Schwester, Entschuldigung. Eine Glaubensschwester. Die hat eine Krebsdiagnose und sie ringt mit diesem Krebs schon seit langem und mittlerweile ist ziemlich deutlich, dass all diese Bestrahlungstherapien bisher nichts gebracht haben, sondern eine Metastase nach der anderen kommt. Für Menschen in dieser Lebenssituation hat das eine ganz andere Bedeutung, wenn Gott sagt, siehe, ich mache alles neu. Ich weiß nicht, wer von euch gehört zu den Menschen, die gerne, wenn sie ein Buch lesen, zum Beispiel eine Novelle, oder es kann auch mal ein Roman sein zum Beispiel, oder so, wer gerne so ein Buch so liest, dass man zuerst das Ende liest. Ich kenne Leute, ja, es gibt, dass man zuerst das Ende liest, oder? Ja, doch, gibt ein paar. Es gibt vielleicht unterschiedliche Motivationen dafür, um das zu machen, aber generell ist ja, wenn man das Ende vorwegnimmt oder liest, dann ist man etwas vorbereitet darauf, worauf läuft die Geschichte hin. Oder man ist dann vielleicht mehr unter dem Eindruck, ich möchte genau wissen, wie baut sich das auf. Oder ich will am Anfang schon wissen, wer der Täter ist, damit ich im Grunde genommen etwas entspannter den Roman lesen kann, je nachdem. Vielleicht nimmt das auch ein bisschen die Spannung. Und das ist eigentlich eine ganz menschliche Form, wie man vielleicht auch gewisse Spannungen abbaut, je nachdem beim Lesen, oder vielleicht manchmal ist es auch einfach die Neugier befriedigen, das kann es ja auch sein, dass man einfach sagt, ich will jetzt schon wissen, was das Ende ist, und das macht mir trotzdem Spaß, nachher die ganze Geschichte zu lesen. Aber darin steckt eigentlich eine ganz existenzielle Grundhaltung, auch psychologisch gesehen, weil das Ende zu wissen, was kommt, ist für unser Leben grundsätzlich wichtig. Ich habe das vor 2 Jahren jetzt, ist es sehr ganz existenziell erlebt, als ich mit meiner Frau auf einer Skitour war und wir sind eigentlich auf diese Skitour gestartet. Wir wussten, es wird einen Wetterwechsel geben an diesem Tag und wir sind dann früh genug gestartet, um dann je nachdem doch noch den Gipfel zu erreichen und dann noch eine schöne Abfahrt zu machen, bevor dann das schlechte Wetter kommt. Nun hat uns das schlechte Wetter aber schon ereilt, als wir kurz vor dem Gipfel waren und wir sind dann nicht mehr ganz auf dem Gipfel hoch, sondern sind dann schon haben dann die Rückkehr angetreten, aber es war sowas von neblig und ihr kennt vielleicht solche Situationen vom Skifahren. Es war sowas von Nebel, das nur noch weiß war. Ich wusste eigentlich praktisch nicht mehr, was oben und unten ist, wo wir hin durchgingen und da waren durchaus noch einige unsichere Stellen zu passieren. Wir waren da zwar durchgekommen vorher, aber mittlerweile durch den Wind und den Schnee und den Nebel waren die Spuren auch nicht mehr da und wir mussten irgendwie wieder runterkommen. Und da gab es auch Felswände, wo man hätte runterfahren können. Und wenn man nicht mehr weiß, keine Perspektive mehr hat, keinen Punkt, Zielpunkt, den man anvisieren kann, dann wird es schnell bedrohlich. Weshalb tun wir, ist es wichtig, dass wir das Leben vom Ende her auch deuten können. Es gibt den Aspekt der Angstregulation. Also wir wollen unter anderem natürlich unser Leben auch so gestalten können, dass wir möglichst Ungewissheit vermeiden können. Denn Ungewissheit erzeugt Stress. Eben, ich wusste nicht mehr genau, kommen wir da durch, wo ist genau das Ziel. Das führt zu einem enormen Stress und Vorhersehbarkeit. Das ist eben etwas, was wir eigentlich gerne haben. Also ich möchte gerne wissen, wo läuft das hin in Situationen. Es hilft uns, Orientierung zu haben im Leben. Wer also das Ende kennt oder wer weiß, worauf er zulebt zum Beispiel, was da kommt, der versteht auch den Weg dorthin besser. Das liegt eigentlich auch schon ein bisschen in der Logik drin. Also auch die Erfahrungen im Leben bekommen einen ganz anderen Hintergrund, wenn ich eine Perspektive habe. Wir haben ein Kontrollbedürfnis zum Beispiel. Also wir würden gerne wissen, die Dinge im Griff haben, auch mein Leben im Griff haben. Und eben Ungewissheiten sind eher Stressfaktoren. Das Ende zu kennen heißt also, ich bin nicht hilflos im Chaos. Ich weiß, was kommt, trotz des jetzigen Zustands. Es gibt Sinnhaftigkeit, dass wir dem Bedürfnis, Perspektive zu haben, auch zugeschrieben, dass wir eine Sinnhaftigkeit haben. Denn wenn wir wissen, dass es irgendwie auf einen Punkt hinläuft, wo es Sinn macht, Leid zu ertragen oder vielleicht auch moralisch zu handeln, dann tue ich das eher, als wenn es einfach um das Nirvana geht und um das Nichts, dass da nichts mehr kommt oder nichts mehr ist. Und natürlich stärkt es Zuversicht, wenn man ein gutes Ende vor sich hat. Und ich glaube, deshalb ist das so zentral, dass auch unser biblisches Weltverständnis eben genau uns dort abholt, dass es uns nicht nur sagt, wo wir herkommen, sondern es sagt uns auch, wo wir hingehen, was am Ende ist. Und da steht dieses Wort, siehe, ich mache alles neu. Das hilft uns zwar nicht den Weg in jedem Fall genau zu wissen, aber es hilft uns in jeder Situation zu wissen, was das Ziel ist, wohin es führt. Und das ist das, was alles verändert im Leben. Wenn ich in meinen Lebenssituationen immer wieder weiß, ich weiß, es kommt gut. Trotz allem, es kommt gut. Dann ändert das zwar vielleicht meine Gegenwart, nicht im Sinne von der Ungewissheit, die ich habe, aber ich weiß, das Ziel darüber hinaus. Siehe, ich mache alles neu. Das ist keine Vertröstung, sondern es ist ein Orientierungspunkt und eine Zielangabe, die uns hilft, in der Gegenwart sinnvoll zu leben. Ich möchte diesen Text mit euch lesen aus Offenbarung 21. Und zwar in Offenbarung 21, die Verse 1 bis 5. Sind sicherlich vielen von uns bekannt, aber es ist ja gerade spannend, dass gerade auch die Bibel uns eigentlich das Ende vorwegnehmen lässt, indem wir es hier schon beschrieben haben. Es heißt hier in Kapitel 21 der Offenbarung ab Vers 1, und siehe, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel ist und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, diese neue Lebensgemeinschaft, dieser neue Ort, wo wir alle miteinander zusammenwohnen werden, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Das ist ein freudiges Ereignis, also ein Festakt eigentlich der Wiedervereinigung hier. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Eine wiederhergestellte Lebensgemeinschaft zwischen Gott, unserem Schöpfer, und uns als Geschöpfe mit Gott untereinander, im Frieden, im Shalom Gottes. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Es ist, als hätte Johannes von Gott noch eine, sage ich mal, verbale Unterschrift bekommen darüber, über diese Vision. Das ist gewiss, das ist so, wie Gott unterschreibt das jetzt mit dem, im Sinne von, das ist keine Utopie, sondern so wird es kommen. Gott wird unser Leben in eine neue Realität führen und unserem Leben eine Perspektive, eine gute Perspektive. Ich habe ein Buch gelesen, das ist ein Spiegel-Bestseller und von Blom heißt der Autor, ich kann den Namen jetzt, Vornamen nicht mehr sagen, ist ein Philosoph und ein Geschichtswissenschaftler, und der hat ein Buch als Atheist, ein Buch geschrieben über das Thema Hoffnung. Es ist ganz spannend, dass er in diesem Buch über Hoffnung sinniert, und er sagt eigentlich, als Atheist sagt er, Hoffnung ist ein jüdisch-christliches Konzept. Weil Hoffnung gibt es nur da, wo ich in ein Metanarrativ hinein, wo ich mein Leben in einem Metanarrativ, also in einer übergeordneten Geschichte verorten kann, wo ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe. Und wenn mir dies nicht gegeben ist, dann ist eigentlich Hoffnung nicht möglich. Und er sagt, dass als Atheist, eigentlich gibt es aus atheistischer Sicht keine Hoffnung. Also Hoffnung ist kein atheistisches Konzept. Dazu braucht es dieses Metanarrativ. Er sagt dann letztlich, was uns bleibt, ist Möglichkeitsdenken. Es ist möglich, dass es morgen besser wird. Es ist möglich, dass morgen Frieden ist. Oder es ist möglich, weil wir das vielleicht hinkriegen. Aber Hoffnung ist ein Konzept, das damit zusammenhängt, dass ich weiß, nicht nur woher ich komme, sondern ich weiß, wohin ich gehe. Ich kann mein Leben in diesem Metanarrativ verankern. Und Gott ermöglicht uns diese Perspektive. Er holt uns eigentlich ab mit der Sehnsucht nach Neuem. Ich weiß nicht, das hat ja auch mit unserer Lebensrealität ein bisschen zu tun. Wir freuen uns über neue Dinge. Und wir schaffen uns auch immer wieder Neues an, und das schafft dann manchmal auch ein temporäres Glücksgefühl. Also ich habe hier bewusst einen Apple Store genommen, ein Bild, als gerade irgendein neues iPhone lanciert wird, und da gibt's ja insbesondere Männer, ich sehe da drin in der Gruppe, also ich habe jetzt nur einen Ausschnitt, aber man sieht da kaum Frauen. Frauen freuen sich vielleicht über was anderes, wenn etwas Neues rauskommt, aber da sitzt man je nachdem 2 Tage lang schon vor diesem Apple Store, um dann ein neues iPhone, einer der ersten zu sein, ein neues iPhone zu bekommen. Ist vielleicht ein plakativer Abklatsch von dem Grundbedürfnis oder dieser Grund, ja, dass wir Freude an Neuem haben, etwas Neues, das jetzt, das Alte, das hat dann irgendwie ausgedient, und das Neue, das fasziniert. Das Neue ist die Perspektive dessen, dass etwas Besseres da ist als das, was jetzt ist. Und das ist ja, was der Text aussagt in Johannes 21, in der Offenbarung, was Johannes sagt. Das Alte ist vergangen. Die Erde, in der wir jetzt unsere Existenz haben, wird so in dieser Form nicht mehr sein. Ich glaube zwar nicht, dass das unbedingt eine andere Geografie sein wird. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es diese Erde sein wird, die wir weiter bevölkern, in dem Sinne, dass das sehr ein konkretes Leben ist, aber Es ist befreit von all dem, was unser Leben hier belastet, beschwert, einengt, verängstigt, bedrückt. Eben Leid wird nicht mehr sein. Wir dürfen uns also nach Freuem sehnen. Und das Wort wird noch bekräftigt dadurch, dass es heißt in dieser Vision, das sagt der, der auf dem Thron sitzt. Und damit wird auch nochmal deutlich gemacht, das sagt der, der die eigentliche Herrschaft hat, der die eigentlichen Fäden in der Hand hält. Das ist also nicht irgendwer, wenn Jesus das sagt, sondern ist der, der auf dem Thron sitzt. Er, dem alle Macht gegeben ist. Dieses Wort hier, ich mache alles neu, ist also ein Autoritäts, ein Wort, das nur von Autorität strotzt, weil nur Jesus, der auf dem Thron sitzt, eben dies wirklich sagen kann. Und er sagt, ich mache alles neu. Vielleicht ganz kurz dazu, kainos im Griechischen, das heißt nicht einfach nur, dass es etwas sein muss, das im Grunde genommen vorher noch nicht da gewesen ist, sondern es kann auch erneuert oder geheilt oder wiederhergestellt sein. Es bedeutet einfach, dass etwas wieder heil ist, was vorher kaputt gegangen ist oder nicht mehr so ist, wie es eigentlich gedacht war. Es ist also in dem Sinne, deshalb bedeutet Kainos für mich auch nicht unbedingt, dass es eine neue Erde sein muss, ein neuer Planet, wenn man das sich jetzt im Planetensystem vorstellen würde oder so. Es kann auch diese Erde sein, die wir neu bevölkern, die gereinigt ist in einem Sinne, im eigentlichen Sinne, die Spuren der Zerstörung, die wir schaffen auf dieser Welt, nicht mehr trägt, wo auch keine Spuren, keine Narben mehr weiter existieren. Was mir an diesem Wort auch wichtig ist, ist, Jesus sagt, ich mache alles neu. Das heißt, die Wiederherstellung unseres Lebens, wie es Gott gemeint hat, ist Gottes Sache. Es ist nicht meine, weil wir das gar nicht können. Wir kriegen das nicht hin. Es wäre eine Hybris des Menschen zu meinen, ich kann im Grunde genommen den Shalom, diesen Friedenszustand, in den Gott uns wieder hineinführen möchte, diesen selber schaffen. Ich mache alles neu. Jeder Versuch zu meinen, das schaffst du selbst, ist geistliche Überheblichkeit oder ein Missverständnis deiner eigenen Möglichkeiten und Kapazitäten. Ich mache alles neu. Das ist ja das, was das Evangelium eigentlich zum Ausdruck bringt. Es ist Gott, der Handelnde ist. Ich möchte das illustrieren mit einem Gemälde. Ich entnehme das aus einem Artikel, den ich gelesen habe über dieses Gemälde, das ein Gemälde ist des Malers Tizian. Und das ist im Museum in Zypern, ausgestellt, in Limassol tatsächlich. Und man hat dieses Bild, das aus dem Jahre 1570 stammt, hat man restaurieren wollen, weil es gewisse Mängel, also halt einfach schon etwas in die Jahre gekommen ist. Und man hat das dann unter UV-Licht genommen, mit den Röntgenstrahlen und was weiß ich noch, was man heute mit der Technik alles macht, um im Grunde genommen das Bild sauber zu analysieren. Und dabei hat man festgestellt, dass hinter diesem Bild, das eine Passionsszene von Jesus zeigt, ein anderes Bild ist. Und dahinter steckt dieses Bild, das hier rechts zu sehen ist. Das ist also das Bild, das hinter diesem Bild zum Vorschein kam aufgrund der Untersuchung. Man konnte aufgrund der heutigen Technik das rekonstruieren, das Bild, das dahinter war. Das war ein völlig und ganz gemaltes Bild. Und man weiß nicht genau, wer die Person, dieser Schnauzbartträger hier auf dem Bild ist. Aber viele sagen, das könnte der Maler selber gewesen sein. Also Tizian selber hat sich gemalt als Porträt und zwar völlig ausgearbeitet und dann darüber eine Passionsszene von Jesus gelegt, wo Jesus als derjenige, der im Grunde genommen der Sünde der Welt trägt, hier zum Schafott geführt wird. Das ist im Vordergrund. Im Hintergrund ist die eigentliche Person und ich finde das, ich weiß nicht, ob es der Maler so gedacht hat, aber ich sehe gerade darin eigentlich eine schöne Metapher für das Evangelium. Oder? Jesus ist der Handelnde. Er hat sich für uns hingegeben. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Er hat unsere Sünden ans Kreuz getragen. Er ist für uns auferstanden und wir werden mit ihm auferweckt und auferstehen mit ihm. Aber wir sind im Hintergrund. Der Handelnde ist Gott im Ganzen. Siehe, ich mache alles neu, das sagt Jesus. Er macht es. Nicht ich muss es tun. Nicht ich muss es realisieren. Aber ich lebe jetzt mit dieser Perspektive darauf hin, dass das mal Wirklichkeit wird. Und das bestimmt mein Leben. Und zwar wird alles, heißt es hier, alles wird neu gemacht. Alles wird wiederhergestellt. Rundum. Da gibt's also keine Altlasten. Ich habe das auch mit dieser Frau, Glaubensschwester, haben wir darüber gesprochen, die eben Krebs hat. Weil sie sagte, für sie hat dieses Wort deshalb so eine existenzielle Bedeutung, siehe, ich mache alles neu. Sie hat gesagt, das bedeutet dann auch, ich muss keine Angst mehr haben nach vor Metastasen. Weil das ist im Moment das, was ihr Leben bestimmt. Die Angst, jetzt kommt wieder was. Bei der nächsten Untersuchung, ups, da ist wieder was gekommen. Es gibt andere Aspekte des Lebens, die unser Leben belasten. Aber wenn Gott sagt, ich mache alles neu, dann bedeutet das rundum. Wir dürfen also in dieser Lebenszuversicht leben, dass Gott alles wiederherstellt. Ich illustriere das zum Schluss mit einer auch Tatsache, die aus meinem Geburtsort kommt. Ich bin in Kölliken geboren. Kölliken, das liegt so auf der Strecke zwischen Aarau und Olten oder Aarau und Bern, wenn man so will, oder beziehungsweise Zürich und Bern, wenn man das etwas weiter fassen möchte. Und es gab einige Jahre, da stand dort die größte Halle Europas. Viele von euch werden sich wahrscheinlich erinnern, wenn ihr auf der Autobahn gefahren seid, bei Köln gab es diese riesige Halle, die da über eine ursprüngliche ein Abbaugebiet von Tonerde, eine Tongrube gelegt wurde, weil man in dieser Tongrube über Jahre hinweg, in den 50er, 60er Jahren hat man dort Fässer vergraben, die von den chemischen Industrie in Basel herkommen, also wo chemische Abfälle in dieser Tongrube verbuddelt wurden, so nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn, dann machen wir, das geht also in die Tongrube, dann machen wir Erde drüber und dann wird das sogar noch schön zugedeckt, man hat das dann auch schön mit Erdreich gefüllt und hat eine schöne Rasenfläche darüber gelegt, bis es dann eben passierte, dass aus dieser Deponie eigentlich, die man nicht mehr sah, plötzlich giftiger Saft, sage ich mal jetzt, halt aufgrund der Erosion ins Grundwasser kam. Und es gab in den 90er Jahren eine Phase, wo in Kölliken man das Grundwasser, also wo man nur noch Wasser per Zisternenwagen ins Dorf gefahren hat, weil das ganze Grundwasser verseucht war aufgrund dieser Fässer, die man da vergraben hatte. Also Altlasten sind wieder zutage getreten. Und man musste dann für fast eine Milliarde, musste man das ganze Gebiet mit einer Halle überdachen, hermetisch abriegeln. Und da drin sind Leute, Mitarbeiter sind wie in Mondanzügen unterwegs gewesen. Und man musste dieses Gift alles rausholen und dann wieder entsorgen und könnt ihr euch vorstellen, wohin hat man das entsorgt? Also für mich ist es eine Metapher, oder? Wir kriegen unseren Mist nicht selber weg. Wir können ihn zwar irgendwo anders hinschaffen, aber er geht nicht wirklich weg. Man hat das dann einfach wieder in irgendwelche Behälter getan, chemisch zwar zum Teil auch noch verändert, aber gewisse Dinge, die hat man dann halt einfach wieder irgendwo in Deutschland in stillgelegte Kohlengruben vergraben. Also zum Beispiel jetzt. Macht man übrigens auch mit der Schlacke von den Kehrichtverbrennungsanlagen, die wir haben. Also wir denken, ja, das wird jetzt alles verbrannt. Ich habe übrigens mal einen Religionsunterricht gemacht mit Leuten, mit Kindern, da habe ich ihnen das Heiligtum anhand einer Kehrichtverbrennungsanlage erklärt. Weil die Kehrichtverbrennungsanlage genauso drei Phasen hat. Nämlich man bringt den Abfall, oder? Der wird dann in die Grube gelegt, dann wird das verbrannt dort und danach wird es dann eben eigentlich entsorgt. Aber eben bei der Kehrichtverbrennungsanlage bleibt eben die Entsorgung nur halb, weil die Schlacke, also das Giftige, das dann in den Sieben ist und so weiter, das, was auch nach der Verbrennung noch Rückstände sind, das wird wieder auch vergraben irgendwo. Also wir kriegen das nicht weg. Deshalb ist für mich dieses alles so bedeutsam. Gott schafft alles neu, ohne Altlasten. Es wird alles gut. Und ich finde, das ist ein Wort, auf das kann man zuleben. Das gibt Perspektive. Das lässt unsere Adventhoffnung eine zuversichtliche Hoffnung sein. Und an diesem Motto wollen wir uns eben für die kommende Evangelisation orientieren. Siehe, ich mache alles neu. Unter diesem Aspekt lässt sich jede Lebenssituation tragen, weil ich weiß, ich bin dem Moment oder diesem Leben nicht einfach ausgeliefert, sondern ich habe eine Perspektive, ich habe eine Zielorientierung, die gewiss ist, weil Gott sagt, siehe, das ist gewisslich wahr, das wird so kommen. Und ich freue mich auf die Realisation dieses Wortes, wenn dann wirklich alles neu ist. Jesus hat es gesagt und so wird es kommen. Amen.